grüße alle recht herzlich von dieser Stelle aus. Und wir haben heute einen schönen Tag, wunderbares Wetter. Der Tag ist bereits ein Erfolg. Man hat mich gefragt, ob ich Engländer bin. Und wenn Sie einen Amerikaner fragen, ob er Engländer ist, haben Sie ihn befördert. Wenn Sie es umgekehrt machen und einen Engländer fragen, sind Sie Ami, haben Sie den degradiert. Also, denkt bitte dran. Wir beginnen heute mit einer Bibelstelle beim Apostel Petrus in 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 18 bis 20. 1. Petrus Kapitel 1, die Verse 18 bis 20. In den ersten 10 bis 15 Minuten der Predigt arbeiten wir uns an unser heutiges Thema heran, indem wir uns ein paar Prinzipien vor Augen führen. Das erste Prinzip finden wir hier in diesen Versen. 1. Petrus 1, die Verse 18 bis 20. Petrus schreibt: Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Vers 20. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Vers 20 ist für uns wichtig zu Beginn der Predigt. Dieser Vers zeigt uns, dass Gott nach Plan arbeitet. Gott arbeitet nach Plan. Und er hat, wie es hier heißt, ehe der Welt Grund gelegt wurde, bereits das Opfer Jesu Christi vorgesehen. Jesu Opfer ist nicht ein nachträglicher Einfall gewesen, bei dem Gott sagte, oh, da ist was schiefgelaufen. Was lasse ich mir jetzt einfallen, um das wieder gerade zu biegen? Nein, das war von vornherein vorgesehen. Und wenn wir in 1. Mose lesen, die Verse sind uns allen gut bekannt, Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, er schuf sie als Mann und Frau. Wenn wir das lesen, dann verstehen wir, dass die Aussage, die wir bei Petrus finden, bereits gültig war. Gott hatte dieses Opfer bereits bei der Erschaffung der ersten beiden Menschen vorgesehen. Warum? Er schuf uns mit moralischer Entscheidungsfreiheit. Und wenn wir moralische Entscheidungsfreiheit haben, und die haben wir, dann geht Gott davon aus, dass wir unter Umständen eine Entscheidung treffen werden, die nicht in seinem Sinne ist. Und so ist es auch dazu gekommen, im Garten Eden, wie wir alle wissen. Aber Gottes Vorhaben mit den Menschen geht aus den zwei Versen hervor, die ich Ihnen gerade vorgelesen habe. Wir haben, wie Herr Armstrong es nannte, das unglaubliche Potenzial des Menschen. Wir sind zum Bilde Gottes geschaffen worden. Und dieses Potenzial ist laut 1. Mose 1, Vers 27 für beide Geschlechter vorgesehen. Denn es heißt, er schuf sie als Mann und Frau. Und Gott sagte, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Das gilt beiden Geschlechtern, Mann und Frau. Und so hat Gott von vornherein vorgesehen, als Teil seines Planes, dass Jesus Christus auf diese Erde kommen sollte, und er sollte unser Sühneopfer sein, damit wir das unglaubliche Potenzial, das Gott für uns Menschen vorgesehen hat, erreichen können. Wir sind nicht nach der Art der Tiere geschaffen worden. In 1. Mose 1 heißt es sonst über alles, was Gott in der Natur geschaffen hat, das Lebendige, alles nach seiner Art. Aber wir sind nach der Gottart geschaffen worden. Und damit wir das Potenzial erreichen können, das Gott für uns vorgesehen hat, wird es eine Versöhnung zwischen uns und Gott geben müssen. Denn wie Paulus schreibt, wir sind allzumal Sünder und ermangeln des Ruhmes, den wir bei Gott haben sollten. Wir betonen zu Beginn der Predigt, dass Gott nach Plan arbeitet und dass Gott von vornherein das Sühneopfer Jesu Christi vorgesehen hat, damit wir mit ihm versöhnt sein können. versöhnt mit unserem himmlischen Vater. Jesus sagte, ich und der Vater sind eins. Eins im Charakter, eins in ihrer Gesinnung. Und wir lesen, was Jesus in seinem sogenannten hohepriesterlichen Gebet gesagt hat, in Johannes Kapitel 17. Da schlagen wir nach. Denn auch wir sollen eins mit Gott sein. Aber nicht nur eins mit ihm, auch eins miteinander, mit unseren Mitmenschen, die auch dieses unglaubliche Potenzial des Menschen haben, das Gott für alle Menschen vorgesehen hat. Johannes Kapitel 17, die Verse 20 und 21. Johannes 17, die Verse 20 und 21. Jesus betet kurz vor seinem Gang in den Garten oder zum Garten Gethsemane, wo er dann verhaftet wurde. Vers 20, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Er hat auch für uns gebetet, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wir sollen eins sein mit unserem himmlischen Vater, mit unserem älteren Bruder, Jesus Christus, und auch miteinander. Das ist Gott sehr wichtig. Eins in unserer moralischen Gesinnung, eins in unserem Charakter. Eins sein, das möchte Gott. Und ich betone nochmals, Gott arbeitet nach Plan. Dass wir eins mit ihm sein können, hat er bereits vorgesehen, bevor der Welt Grund gelegt wurde. Und am Rande gesagt, ein anderes Beispiel, wir befassen uns heute nicht damit, ich erwähne es nur, damit man wieder erkennt, wie Gott nach Plan arbeitet. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 14, wir schlagen das nicht nach, dass Gott zwei große Lichter vorgesehen hat, Himmel und Erde. Und diese beiden großen Lichter am Himmel haben oder dienen einem bestimmten Zweck, eigentlich unterschiedlichen Zwecken. Und einer dieser Zwecke ist es, sie sollen uns die Moadim geben. Die Moadim ist das hebräische Wort. In der Lutherbibel wurde dieses Wort in 1. Mose 1, Vers 14 mit Zeiten übersetzt. Zeiten. Und siehe da, wenn man 3. Mose 23 nachschlägt, also das Kapitel, in dem wir sämtliche Feste Gottes aufgelistet finden und uns gesagt wird, das sind die Feste Gottes, die festgesetzten Termine, so steht dort dasselbe hebräische Wort, die Moadim. Die Termine für die Festtage hat Gott von vornherein vorgesehen. Das geht aus 1. Mose 1, Vers 14 hervor, auch wenn die Festtage selbst erst zu einem späteren Zeitpunkt offenbart worden sind. In der gleichen Weise, wie Jesu Opfer von vornherein vorgesehen gewesen ist, aber erst zu einem bestimmten Zeitpunkt in dem Ablauf von Gottes Plan offenbar geworden ist. Gott arbeitet nach Plan. Nun, auch wenn Mann und Frau das unglaubliche menschliche Potenzial haben, fragen wir uns, ob diese Bestimmung nur für bestimmte Menschen vorgesehen war. Nur für eine bestimmte Gruppe? War sie nur für eine bestimmte Rasse vorgesehen? Von den Hauptrassen, die es unter uns Menschen gibt. Nur eine bestimmte Rasse genießt dieses unglaubliche Potenzial. Da würden wir alle, denke ich, einstimmig mit Nein auf die Frage antworten. Oder nur für Menschen, die in einer bestimmten Region auf dieser Erde leben. Vielleicht im Heiligen Land. Nur wer dort lebt. Nur wer dort seinen Wohnsitz hat, hat dieses unglaubliche menschliche Potenzial. Und wenn das der Fall ist, warum sind wir heute hier? Warum haben wir uns hier versammelt? Und warum werden sich unsere Geschwister auch andernorts außerhalb des Heiligen Landes versammeln an dem heutigen Tag? Nein, nicht für eine bestimmte Region. Oder nur für Menschen, die eine bestimmte Sprache sprechen oder verstehen. Auch da, denke ich, würden wir alle mit Nein antworten. Nun wird es interessant. Nur für ein bestimmtes Volk oder nur für eine bestimmte Familie. Und auf diese Frage, besonders auf die zweite der beiden, nur für eine bestimmte Familie, können wir mit einem ganz entschiedenen Jein antworten. Das unglaubliche Potenzial des Menschen ist nur für die Angehörigen einer bestimmten Familie vorgesehen. Welche Familie ist das? Das werdet ihr erraten können, die Familie Abrahams. Durch die Symbolik mit Abraham und Isaak erkennen wir, dass Abraham selbst ein Sinnbild für Gott den Vater ist, sein Sohn Isaak ein Sinnbild für Jesus Christus. Die gute Nachricht ist, dass alle Menschen Angehörige dieser Familie sein können. Denn für Gott geht es nicht um die leibliche Abstammung oder die biologische Abstammung. Bei Gott geht es um die geistliche Zugehörigkeit zur Familie Abrahams. Und wir schlagen unsere nächste Stelle nach, eine sehr wichtige Passage in dem Wort Gottes und auch in der heutigen Predigt. Wir finden sie im Galaterbrief, Kapitel 3, Galater, Kapitel 3, die Verse 23 bis 29. Galater, Kapitel 3, die Verse 23 bis 29. Der Brief ist an die Gemeinden in Galatien gerichtet. Galatien befindet sich in der heutigen Türkei. Und die Gemeinden dort waren anscheinend mehrheitlich, wie wir sie nennen würden, heidenchristlich. Also die Mehrheit in diesen Gemeinden setzte sich aus Nicht-Juden zusammen, obwohl es auch in den dortigen Gemeinden Juden gab. Und Paulus schreibt, wir lesen ab Vers 23, ehe aber der Glaube kam, waren wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der dann offenbart werden sollte. So ist das Gesetz, er meint damit das Ritualgesetz, unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Und nun die Verse 28 und 29, sie sind von besonderer Bedeutung. Hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Und weil Paulus diese, sagen wir, Gruppen im Sinne einer Gegenüberstellung erwähnt, können wir davon ausgehen, dass sie alle in den dortigen Gemeinden vertreten waren. Es gab in den dortigen Gemeinden Juden und Griechen. Wie gesagt, die Griechen wahrscheinlich in der Mehrheit. Es gab in den dortigen Gemeinden Sklaven und Freie. Und natürlich gab es auch Mann und Frau. Aber Paulus sagt, diese menschlichen Unterschiede sind für Gott nicht wichtig. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Wer durch den Glauben an Jesus Christus zu einem Kind Gottes geworden ist, ist ein Nachkomme Abrahams und hat dadurch auch Anteil an der Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hat. Wir kennen die Geschichte Abrahams. Gott hat ihm das Land Kanaan aus ewigen Besitz verheißen und dann wurde die Verheißung ausgedehnt. Sie umfasste, als Abraham starb, nicht nur das Land Kanaan, sondern die gesamte Erde. Und man kann etwas nur dann ewig besitzen, wenn man auch ewig lebt. Also geht es hier um die Verheißung ewigen Lebens. Es geht um das ewige Leben. Und wer Jesus Christus im Glauben angenommen hat, ist für Gott ein Nachkomme Abrahams, ganz gleich welcher, sagen wir, leiblichen oder völkischen Abstammung er ist. Und er hat auch Anteil an der Verheißung des ewigen Lebens. Das heißt, ja, Das unglaubliche Potenzial des Menschen ist nur für eine Familie vorgesehen. Aber alle Menschen haben die Gelegenheit, oder werden sie haben, werden sie bekommen, Angehörige dieser Familie zu sein. Ein Kind Abrahams zu sein, ist keine Frage der leiblichen Abstammung, sondern Glaubenssache, der Glaube an Christus. Jetzt will ich einen Satz verwenden, mit einem bestimmten Vokabel drin, mit dem wir uns heute befassen werden. Das heißt, wer ein Kind Abrahams sein will, muss einen messianischen Glauben haben. Er muss einen messianischen Glauben haben. Das wollen wir ein klein wenig erläutern. Die Vokabel Christus und Messias haben dieselbe Bedeutung. Sie sind nicht nur sinnverwandt, sie sagen dasselbe aus. Messias ist der hebräische Ausdruck, oder es wird abgeleitet von dem Hebräischen. Christus, der griechische Ausdruck. Beide Wörter bedeuten dasselbe. Ihre Bedeutung ist der Gesalbte, der Gesalbte. Und mit diesem Ausdruck ist der verheißene Retter gemeint. Jesus, der verheißene Retter. Man könnte den Satz auch so ausdrücken, weil Messias und Christus eigentlich dieselbe Bedeutung haben. Wer ein Kind Abraham sein will, muss einen christlichen Glauben haben. Aber ich verwende bewusst das Wort messianisch und wir werden sehen, warum das der Fall ist. Damit verknüpft die Beschneidung am Fleisch, also die männliche Beschneidung, ist nicht ausschlaggebend für die Zugehörigkeit zur Familie Abrahams. In diesem Sinne, was das menschliche Potenzial anbelangt. Wir schlagen dazu Römer Kapitel 2 nach, eine weitere sehr wichtige Aussage in der Heiligen Schrift. Römer Kapitel 2, die Verse 28 und 29. Römer Kapitel 2, die Verse 28 und 29. Auch zwei Verse, die uns allen gut bekannt sind. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, das wäre jetzt eine Anspielung auf die fleischliche Beschneidung, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist, und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Das heißt, die Beschneidung, die heute für Gott gilt, im Sinne der Zugehörigkeit zur Familie Abrahams, ist die Beschneidung des Herzens und nicht allein die Beschneidung am Fleisch. Und jetzt kommen wir auf den Gedanken zurück, den ich eingangs betont habe. Gott arbeitet nach Plan. Gott arbeitet nach Plan, und indem Paulus in Vers 29 feststellt, dass es bei Gott heute auf die Beschneidung des Herzens ankommt, so war das nicht ein nachträglicher Einfall, den Gott hatte. Denn ihm wurde bewusst, oh, ich habe am Anfang gesagt, die Menschen sind zu meinem Bilde geschaffen und ich arbeite mit den Nachkommen Abrahams und oh, siehe da, ich habe zugelassen, dass es sehr viele Menschen heute auf der Erde gibt, die keine leiblichen Nachkommen Abrahams gibt. Wie kann ich das jetzt gerade biegen? Aha! Ich lasse jetzt die Beschneidung am Herzen gelten. Nein, die Beschneidung am Herzen war von vornherein vorgesehen, weil Gott nach Plan arbeitet und die Beschneidung am Fleisch war lediglich ein Vorläufer dessen. Heute zählt die Beschneidung am Herzen. Und ich weiß nicht, ob wir uns jemals dazu Gedanken gemacht haben, aber wir können sagen, wer am Fleisch beschnitten ist, aber nicht am Herzen, wird nicht in das Reich Gottes eingehen. Wer nur am Fleisch beschnitten ist und nicht am Herzen, wird nicht in das Reich Gottes eingehen. Und wenn Sie bitte nochmals den Galaterbrief nachschlagen, lesen wir dort zwei Verse. Wir werden jetzt die nächsten zwei oder drei Verse im Galaterbrief lesen. Galater Kapitel 5. Galater Kapitel 5. und Vers 6. Diesen Gedanken betont Paulus immer wieder im Galaterbrief. Wir werden in einigen Minuten sehen, warum er das tat. Vers 6, Galater Kapitel 5. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und wir haben ja den Abschnitt in Kapitel 3 gelesen. Hier geht es um den Glauben an Jesus Christus. Das ist der Glaube, der hier zählt. Und in Kapitel 6 und Vers 15, Kapitel 6 und Vers 15, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Und achten wir darauf, wie Paulus den Vers einleitet. Denn in Christus Jesus, darum geht es. Eins sein in Christus, ob wir beschnitten sind oder nicht, ob wir Grieche oder Jude sind, Mann oder Frau, Sklave oder Freier, das spielt keine Rolle. Was wichtig ist, wir haben Christus im Glauben angenommen. Nun, wir kennen die Geschichte der neutestamentlichen Gemeinde. In den ersten Jahren der neutestamentlichen Gemeinde war die Gemeinde ausschließlich jüdisch. Alle, die dieser Gemeinde angehörten, waren Juden. Und etwa 10 Jahre nach dem Pfingstfest, zu dem die Gemeinde ins Leben gerufen worden war, sind die ersten Heidenchristen, wie man sie nennt, dazugekommen. Wir kennen die Geschichte mit Cornelius und denen seines Haushaltes, wie Petrus zu ihnen gegangen ist und wie Gott Petrus erkennen ließ, dass er keinen Menschen unrein nennen sollte, keinen Menschen, den Gott rein gemacht hatte, unrein nennen sollte. Und durch dieses Erlebnis machte Gott klar, dass er vorhatte, auch Nicht-Juden zu berufen. Und so gab es mit der Zeit, etwa 10 Jahre nach der Entstehung der neutestamentlichen Gemeinde, 2 Gruppen in der Gemeinde. Es gab die Juden und die Nicht-Juden. Und wie Paulus schreibt, sollten sie in Christus eins sein. Wir stellen fest, wer Christus betont, wer den Glauben an Christus betont, einigt oder eint. Wer etwas anderes in den Mittelpunkt stellt, also nicht Christus, sondern etwas anderes, etwas Menschliches, einigt nicht. Und ich habe eingangs erwähnt, wie Gott großen Wert darauf legt, dass wir eins mit ihm, aber auch miteinander sind. Wir sollen alle eins sein in der Familie Gottes. Die Versöhnung mit Gott ist wichtig, aber auch die Versöhnung untereinander. Nun, die Geschichte des Neuen Testaments, wie sie uns in den Paulusbriefen, aber auch in der Apostelgeschichte überliefert worden ist, zeigt uns, dass es damals manchen Juden in der Gemeinde schwer fiel, ihre nicht-jüdischen Geschwister als Nicht-Juden zu akzeptieren. Anscheinend meinten sie, die Errettung sei etwas Völkisches. Die Errettung sei nur für ein bestimmtes Volk oder einen bestimmten Stamm vorgesehen. Das heißt, sie haben anscheinend gedacht, um gerettet zu werden, muss man Jude sein. Und wenn man es nicht ist, Jude werden. Und nur derjenige konnte Jude sein, der beschnitten war. Und so haben wir das Thema des Apostelkonzils in Apostelgeschichte Kapitel 15. Auch diese Geschichte ist uns gut bekannt. Einige kamen von Jerusalem herab nach Antiochien und haben die dortigen Heidenchristen davon überzeugen wollen, dass für sie die Beschneidung notwendig war. Und dann auf der Konferenz, auf diesem Konzil in Apostelgeschichte 15, da standen einige von der, sie werden genannt, von der Partei der Pharisäer auf. Und sie haben gesagt, man muss ihnen gebieten, sich beschneiden zu lassen und das Gesetz Mose zu halten. Eigentlich sagten sie, sie müssen zum Judentum konvertieren. Sie müssen zum Judentum konvertieren. Sie können, so wie sie sind, nicht bleiben. Sie müssen Juden sein. Das Apostelkonzil hat das anders gesehen. Die Beschneidung ist den männlichen Heidenchristen nicht auferlegt worden. Wir haben dann diese Aussagen von Paulus, die wir gelesen haben. Es zählt der Glaube an Jesus Christus. Und ich wiederhole diesen sehr wichtigen Gedanken. Man kann am Fleisch beschnitten sein und am Herzen nicht. Und wer in diesem Zustand ist, wird nicht in das Reich Gottes eingehen, weil die Beschneidung am Herzen wichtig ist. Und in den Paulusbriefen erfahren wir, dass es damals einige gab, die trotz der Entscheidung des Apostelkonzils bemüht waren, die Heiden von der Notwendigkeit der Beschneidung zu überzeugen. Und diese Thematik finden wir immer wieder in den Paulusbriefen, besonders in dem Galaterbrief. Die Beschneidung als Voraussetzung für das Heil gehört zur Thematik des Galaterbriefs. Jetzt lesen wir im Galaterbrief auch den Zusammenhang bei einem der Verse, die wir gerade gelesen haben, in Galater Kapitel 5, die Verse 2 bis 6. Galater Kapitel 5, die Verse 2 bis 6. Paulus schreibt, siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Also wenn jemand euch davon überzeugt, dass die Beschneidung für die Errettung und auch für die Sündenvergebung, sagen wir für den Eintritt in eine Beziehung zu Gott notwendig ist, so wird euch Christus nichts nützen. Bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid aus der Gnade gefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Und dann kommt der Vers, den wir schon gelesen haben. Jetzt habt ihr den Zusammenhang gesehen. Denn in Christus Jesus, wer Christus angenommen hat, wer sein Vertrauen in ihn setzt, in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Und dann haben wir das Beispiel des Verhaltens vom Apostel Petrus in Antiochien. Dazu schlagen wir bitte das zweite Kapitel nach. Auch diese Erzählung ist uns gut bekannt, Galater Kapitel 2. Hier geht es darum, dass Petrus bei einem Besuch in Antiochien, in einer Gemeinde, die anscheinend mehrheitlich oder vorwiegend heidenchristlich war, zunächst, als nur er dort war, kein Problem damit hatte, mit den Heidenchristen Gemeinschaft zu pflegen, auch Tischgemeinschaft. Das heißt in Vers 12, denn bevor einige von Jakobus kamen, also von Jerusalem nach Antiochien, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Nun, hier muss man sich vor Augen führen, dass diese Begebenheit Jahre nach der Bekehrung von Cornelius stattfindet. Und als Cornelius oder nachdem Cornelius getauft worden war, haben die strenggläubigen jüdischen Führer der Gemeinde in Jerusalem dem Petrus vorgehalten, er hätte etwas getan, was nicht erlaubt war, nämlich er wäre zu einem Nichtjuden ins Haus gegangen. Und das findet man übrigens in der Tora nicht als Bestimmung, sondern das war etwas Zusätzliches als Teil des Judentums. Es gilt zu verstehen, dass das Judentum nicht die Religion ist, die Gott Mose gegeben hat. Das Judentum ist mehr als nur das, mit zusätzlichen Bestimmungen und Richtlinien. Und als die, die aus dem Judentum waren, dazu kamen, zog sich Petrus zurück und er war nicht mehr willens, mit den Heidenchristen Tischgemeinschaft zu pflegen. Vers 13, und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, so dass selbst Barnabas, der Sohn des Trostes, verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst, das ist eine Anspielung im Zusammenhang auf die Tischgemeinschaft, die er vor der Ankunft dieser Leute aus Jerusalem mit den Heidenchristen gehalten hatte und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Wie gesagt, das Judentum ist nicht dasselbe wie die Religion, die Gott dem Volk Israel durch Mose gab. Manches im Judentum ist biblisch, manches nicht. Manches ist Tradition. Tradition, die sich nicht auf direkte Aussagen in der Heiligen Schrift gründet. Die Entscheidung des Apostelkonzils und auch der Inhalt der Paulusbriefe zeigen uns, die Heiden mussten nicht jüdisch werden. Sie mussten nicht zum Judentum konvertieren. Ihre Lebensführung sollte aber biblisch sein. Biblisch und nicht unbedingt jüdisch. Nochmals, Christus einigt. Wer Christus im Glauben angenommen hat, ganz gleich wer seine Vorfahren waren, ist ein Kind Abrahams. Wer etwas anderes in den Mittelpunkt stellt, an der Stelle von Christus, einigt nicht. Und im Zusammenhang heißt das, wer völkische Unterschiede betont, wer die hervorhebt, der einigt nicht. Das ist der Hintergrund. Nun kommen wir zu der Situation heute. Zu der Situation heute. Ich sagte vorhin, den Satz wiederhole ich, wer ein Kind Abrahams sein will, muss einen messianischen Glauben haben. Er muss an den Messias glauben. Und da Messias und Christus, abgeleitet jeweils von Hebräisch und Griechisch, dieselbe Bedeutung haben, können wir sagen, er muss einen christlichen Glauben haben. Das könnte man dann auch sagen. Messianisch wird heute fast ausschließlich in Verbindung mit jüdischen Gemeinden verwendet. Und für manche hat dieser Ausdruck einen schlechten Beigeschmack. Also verstehen Sie mich bitte recht. Ich sage jetzt nicht, wir sollen uns ausschließlich messianisch nennen. Aber im Sinne der heutigen Predigt möchte ich schon betonen, dass die Vereinte Kirche Gottes eine messianische Kirche ist. Wir sind Messiasgläubige. Wir sind Christusgläubige. Wir glauben an den Messias. Wir glauben an Christus. Wir glauben an die Errettung durch ihn. Wir glauben an seine Wiederkehr, wie er es verheißen hat. Wir glauben daran, dass er von den Toten auferstanden ist, auferweckt worden ist, dass er heute zur Rechten des Vaters sitzt. Und in diesem Glauben unterscheiden wir uns von manchen Konfessionschristen, wie ihr wisst, die sich zwar dem Namen nach Christ nennen, aber an diese Dinge nicht glauben. Wir glauben an den Messias. Wir haben einen messianischen Glauben. Wir sind Messias-Gläubige. Und ich denke, Sie stimmen mir auch zu, wenn ich sage, wir sind keine Juden. Mir ist nicht bekannt, dass irgendjemand von den heute Anwesenden der leiblichen Abstammung nach Jude ist. Nun, es gibt heute Juden, die an den Messias glauben. An Jesus Christus. Ich denke, das wisst ihr alle. Und man nennt sie messianische Juden. Die Bewegung unter den Juden, diese messianische Bewegung, ist, gut, das muss man immer im Verhältnis sehen, aber sagen wir relativ jung. Vor 100 oder 150 Jahren gab es die messianischen Juden nicht. Sie gibt es erst seit einigen Jahrzehnten und zwar mit wachsender Tendenz. Und es steht uns nicht zu, über den Glauben anderer Menschen zu urteilen. Wenn Gott mit den messianischen Juden arbeitet, wie mit uns, freuen wir uns darüber. Wenn sie berufen sind, wie wir es sind, das ist eine wunderbare Sache. Vergessen wir aber nicht, dass Jesus Christus gegenüber seinen Jüngern gesagt hat, in Matthäus Kapitel 16, die Pforten des Grabes werden die Kirche nicht besiegen. Eine Aussage, die wir dahingehend verstehen, dass es seit Pfingsten im Jahr 31 nach Christi Geburt kontinuierlich seit jetzt fast 2000 Jahren die Kirche Jesu Christi gegeben hat. Es hat zu jeder Zeit in den letzten fast 2000 Jahren Menschen gegeben, in denen der Heilige Geist gewohnt und gewirkt hat. Wahrhaft Berufene. Und wir wissen, dass die Gemeinde in den ersten Jahrzehnten und vielleicht in den ersten 150 bis 200 Jahren anfangs ausschließlich jüdisch war und dann in den Jahrzehnten danach zu einem großen Anteil jüdisch war. Aber dann gab es sehr viele Jahrhunderte anscheinend, in denen es keine messianischen Juden gab, wie es sie heute gibt. Die Kirche existierte trotzdem. Sie gab es. Menschen mit einem Glauben, wie wir ihn haben. Wir schlagen jetzt Römer Kapitel 10 nach. Römer Kapitel 10. Wir lesen die Verse 10 bis 13. Und mit diesen Versen beantworten wir die Frage, wenn es unter den messianischen Juden solche gibt oder welche gibt, die in der gleichen Weise berufen sind, wie wir sind, sind sie besser als wir, weil sie Juden sind. Paulus antwortet darauf in den Versen 10 bis 13, denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn, also an Jesus, glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Diesen Nebensatz möchte ich noch einmal vorlesen. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Was verbindet sie? Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Also das Verbindende ist Jesus, der Messias, der Christus, der Retter. Ihn haben wir gemeinsam. Gibt es Unterschiede zwischen uns und den messianischen Juden? Man müsste hinzufügen, dass man, wenn man den Ausdruck messianische Juden verwendet, ein sehr breites Spektrum meint. Es gibt unter den messianischen Juden zum Beispiel einige, die den Sonntag halten und nicht den Sabbat. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Das ist Fakt. Es ist ein sehr breites Feld. Gibt es Unterschiede zwischen uns und den messianischen Juden, abgesehen davon, dass sie Juden sind und wir es nicht sind? Nun möchte ich Ihnen vorlesen von einer Webseite einer messianischen Gemeinde, weil diese Gemeinde antwortet auf diese Fragen. Erste Frage: In welcher Weise unterscheidet sich eine messianische Gemeinde von einer Kirche? Die Antwort lautet, laut Meinung dieser messianischen Gemeinde: Messianische Gemeinden sind gleich in der Hinsicht, dass sie die Grundsätze des evangelischen Christentums unterstützen und lehren. Sie sind anders, weil sie dies auf jüdische Weise tun, mit jüdischer Liturgie, Musik und anderen Aspekten jüdischen Lebens, wodurch es dann eine Dimension gibt, die in der christlichen Tradition ihresgleichen sucht. Und dann antwortet die Gemeinde auf diese Frage: Welche jüdische Traditionen werden in messianischen Gemeinden praktiziert? Und interessant ist, dass sie als erstes als jüdische Tradition den Sabbat und die Festtage erwähnen. Gut, das kann man vielleicht als jüdische Tradition bezeichnen, weil die Juden heute praktisch die einzigen sind, die diese Tage halten, aber das sind nicht jüdische Traditionen, das sind die Feste Gottes. Der Sabbat ist ja sein Tag, also als erstes erwähnen sie den siebten Tag der Woche, den Sabbat, und die biblischen Festtage, die auch wir halten. Und dann fügen sie noch hinzu: Messianische Gemeinden feiern beliebte jüdische Feiertage wie Purim und Hanukkah. Purim gedenkt der Errettung der Juden zur Zeit Esthers und Hanukkah, das sogenannte Lichterfest, gedenkt der Befreiung der Juden von den Syrern zur Zeit der Makkabäer, etwa 160, 165 Jahre vor der Geburt Jesu. Sind das biblische Feste? Nein. Sind es, man könnte sagen, völkische oder nationale Feste? Ja, das sind sie. Dann erwähnt diese Gemeinde weiterhin: Messianische Gemeinden feiern Gedenktage wie der Holocaust-Gedenktag und Israels Unabhängigkeitstag, also der Unabhängigkeitstag des Staates Israel. Ich glaube, das ist der 1. Mai 1948 gewesen. Lebensereignisse werden in jüdischen Gemeinden gefeiert, wie die Beschneidung, Bar Mitzvah und jüdische Hochzeiten. Also auf die Art, wie die Juden das tun. Dann heißt es weiter, die größte Konzentration jüdischer Traditionen erlebt man im Zusammenhang mit dem wöchentlichen Gottesdienst am Sabbat. Hebräische Liturgie, israelische Volkstänze, traditionelle jüdische Lieder, die Tora-Prozession, das Blasen des Shofars und andere Aspekte der jüdischen Kultur dienen der Verkündigung, dass Jesus der Messias, da könnte man auch genauso gut sagen, Jesus der Christus, Messias und Christus bedeuten genau dasselbe, und das Wort Gottes überragend ist. Soweit die Antwort dieser messianischen Gemeinde auf die Frage, welche jüdischen Traditionen werden in messianischen Gemeinden praktiziert. Zum israelischen Unabhängigkeitstag wäre zu sagen, der Staat Israel ist ein weltlicher Staat, säkular. Es ist kein religiöser Staat. Ist es verkehrt, einen nationalen Feiertag zu feiern? Nein, das ist es nicht. Aber wenn Christen in verschiedenen Ländern ihre nationalen Feiertage feiern und diese mit, sagen wir, mit einer Bedeutung verknüpft ist, die für andere Völker schmerzhaft ist, kann das Probleme hervorrufen. Es gibt in Deutschland, wie wir ihn in den USA haben, keinen Gedenktag für die Gefallenen aller Kriege, die die Deutschen geführt haben. Es gibt den Toten Sonntag, aber das ist jetzt nicht speziell ein Feiertag, an dem man der Gefallenen gedenkt. Wir haben so einen Tag in den USA. Was wäre, wenn die Bundesrepublik Deutschland einen Feiertag hätte, an dem man der Gefallenen der Kriege gedenkt, die Deutschland geführt hat, der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges, und wir in der Gemeinde diesen Gedenktag auch feiern würden als Gemeinde. Und in Israel gedenkt man in messianischen Gemeinden des Holocaust-Gedenktags. Ich denke, Sie sehen, da ist ein potenzieller Konflikt, ohne dass man näher darauf eingeht. Diese jüdische Liturgie, hier möchte ich als Beispiel die Tora-Prozession, ich denke, das ist einigen von uns bekannt, in der Synagoge ist es am Sabbat Tradition, dass man die Tora, die in einer besonderen Kammer aufbewahrt wird, man holt sie dann aus dieser Kammer hervor und dann macht man eine Prozession durch die Synagoge und dann wird die Tora-Rolle wieder in die Kammer gestellt. Ist das biblisch? Nein, das ist nicht biblisch. Ist die Tradition verkehrt? Ist es verkehrt, solche Traditionen zu haben? Nein, das ist nicht verkehrt. Und ich möchte, dass ihr mich recht versteht. Hier geht es nicht darum, dass man sagt, Traditionen sind verkehrt. Wir haben in der Kirche Gottes auch Traditionen, die, sagen wir, mit der Bibel zusammenhängen, im Zusammenhang mit der Bibel stehen, aber für die es keine genaue, detaillierte Anweisung gibt, wie wir es machen. Und ich nenne als Beispiel den Auszugsabend. Findet man in der Bibel eine genaue Beschreibung, wie man den Auszugsabend feiern soll in der heutigen Zeit? Nein, wir haben ja unsere Tradition. Man sieht bei der Beschreibung dieser messianischen Gemeinde bestimmte Aspekte des Judentums. Und manches im Judentum ist biblisch, Sabbat, Festtage, manches hingegen nicht. Manches ist Tradition, wie die Tora-Prozession am Sabbat. Und die Lehre des Neuen Testaments ist, Nicht-Juden müssen nicht jüdisch werden, um die Errettung zu haben. Wir müssen nicht zum Judentum konvertieren. Unsere Lebensführung soll biblisch sein, nicht jüdisch. Ich stelle nochmals die Frage, sind die Traditionen des Judentums falsch? Nein, das habe ich nicht gesagt. Sie sind aber dann ein Problem, wenn man meint, man ist ein besserer Christ oder man kommt Gott näher, wenn man sie übernimmt oder wenn man sie praktiziert. Und ich greife erneut auf das Beispiel der Tora-Prozession zurück. Wer meint, man sollte eine Tora-Prozession bei unseren Gottesdiensten haben und dass dadurch käme man Gott näher, das ist ein verkehrtes Denken. Und das gilt übrigens auch für Aussagen der Tora, die für uns heute nicht bindend gültig sind. Als Fallbeispiel nenne ich die Beschneidung. Wir haben in unserer Gemeinde, ich kenne mehrere Männer, in unserer Gemeinde, die durch den Einfluss, ich nehme an, der messianischen Juden, sich haben beschneiden lassen. Ich kenne einen Mann, der das vor 40 Jahren gemacht hat. Er fällt mir jetzt spontan ein. Und wenn man ihn fragt, oder wenn man ihn, als ich ihn damals fragte, warum hast du das getan? Dann lautete die Antwort, ich denke, ich bin ein besserer Christ. Ich denke, ich bin Gott näher. Das wird durch nichts in der Heiligen Schrift bestätigt. Also wer Traditionen, die an sich nicht falsch sind, oder sagen wir nicht unbedingt falsch sind, übernimmt und meint, man sei deshalb ein besserer Christ oder man käme damit Gott näher, irrt sich. Und wer solche Ideen propagiert, einigt nicht, sondern trennt. Weil Christus der Mittelpunkt unseres Glaubens ist und nicht Traditionen, sagen wir völkische Traditionen. Und das gilt auch für Behauptungen, die man in der messianischen Bewegung verbreitet. Beispiele wären, das Neue Testament sei ursprünglich vollständig auf Hebräisch geschrieben worden. Wenn das stimmt, dann kann man das nicht beweisen, weil es keine überlieferte Texte des Neuen Testaments auf Hebräisch gibt. Logisch müsste man sich fragen, wie hätte Gott einem Volk den Bericht über das Leben und Wirken seines Sohnes anvertrauen können, das ihn abgelehnt hat? Weil Johannes festhält, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Seine Landsleute haben ihn nicht aufgenommen. Sie haben in der überwiegenden Mehrheit nicht an ihn geglaubt. Wie konnte man also diesem Volk in der hebräischen Sprache die Niederschrift und die Bewahrung des Berichts über Jesu Leben und Wirken anvertrauen können? Das ist unlogisch. Worum geht es uns heute? Es geht uns darum, dass Traditionen nicht auf eine Weise betont werden, die eigentlich Abstand schaffen unter den Gläubigen. Abstand. Traditionen sind an sich nicht verkehrt, nicht unbedingt verkehrt. Wenn man sie zur Nagelprobe macht, ob man Gott nahe ist oder ein guter Christ ist, dann schafft man Abstand. Übrigens, ein paar Gedanken zu der Bezeichnung messianische Juden. Wir sind, wie ich vorhin sagte, nicht Juden. Ich denke, hier ist keine Ausnahme. Wir sind alle nicht Juden. Wir sind, wenn man diesen Ausdruck verwenden will, weil wir Messiasgläubige sind, messianische Nicht-Juden. Wenn ich betonen will, dass es messianische Juden gibt, dann ist die Feststellung auch erlaubt, es gibt messianische oder Christusgläubige Nicht-Juden. Was wird betont bei dieser Formulierung? Betont wird, ob ich Jude bin oder nicht. Die Bezeichnungen, die bei uns gängiger sind, Judenchrist oder Heidenchrist, was wird da betont? Das Christsein. Das Christsein wird betont und nicht die Zugehörigkeit zu einem Volk. Christus einigt. Wer Christus betont, einigt. Wer etwas anderes in den Mittelpunkt stellt, einigt nicht. Und Gottes Vorhaben von vornherein ist es gewesen, dass seine Geschöpfe, dass wir Menschen eins mit ihm sind und auch eins miteinander. Und deshalb lesen wir zum Schluss nochmals in dem Galaterbrief Kapitel 3 diese Kernaussage der Heiligen Schrift in Bezug auf die Einigkeit, das Einssein, das durch Jesus Christus möglich ist. Galater Kapitel 3, die Verse 27 bis 29. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Durch diesen Glauben an Jesus Christus sind wir eins, zum einen mit Gott durch die Versöhnung, die wir durch Jesus Sühneopfer haben, aber wir sind auch eins miteinander. Und Vers 29, gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Ja, das unglaubliche Potenzial, das Gott für die Menschen vorgesehen hat, ist für die Angehörigen nur einer Familie vorgesehen, die Familie Abrahams. Seien wir Gott dankbar, dass er die Möglichkeit vorgesehen hat, dass nicht nur wir, sondern alle Menschen durch unseren Retter, durch unseren Messias, durch unseren Christus, Jesus, Angehörige dieser Familie sein können.